Da berichtet ein Pastor, ich kannte zwei Brüder. Die waren all die Jahre hindurch in einem bitteren Streit miteinander. Sie gehörten zur gleichen Gemeinde und sie glaubten an den gleichen Herrn und sie beteten auch zu dem gleichen Herrn. Aber sie gingen wie Fremde aneinander vorüber. Da wurde der eine auf den Tod krank, also sterbenskrank. Und dieser Pastor erzählt, dieser Todkranke, er bat um ein Gespräch. Und wie das dann ist, wenn es dem Ende zugeht, wollte er Versöhnung. Und er trug mir auf, sagt der Pastor, seinen Bruder zu bitten, doch zu ihm ans Sterbebett zu kommen und angesichts der Ewigkeit sich mit ihm zu versöhnen. Und wörtlich sollte man ihm ausrichten, ich halte es so nicht mehr aus. Der Pastor schreibt, ich wusste, dass die Bitte bei dem anderen Bruder auf Widerstand stoßen würde. Aber dann war ich doch nicht auf das gefasst, was ich zu hören bekam. Denn es war zu ungeheuerlich, was dieser andere Bruder, dem es gut ging, zur Antwort gab. Er sagte, sagen Sie meinem Bruder, ich halte es noch lange aus. Irgendwie erschreckend, oder? Wir haben uns am Freitag mit den Konfirmanden hier, mit den Teenies, mit einem neuen Thema beschäftigt und wir haben angefangen, darüber nachzudenken, wie ist das mit Gewalt? Woher kommt Gewalt? Wie kann das sein, dass ein Mensch plötzlich ausrastet und Dinge tut, für die er sich manchmal ein Leben lang danach schämt? Und ich erzählte kürzlich, kam eine Nachricht, dass ein Paar zusammenlebte und das kleine Kind, das Baby, es war halt ein Schreikind. Diejenigen von euch Eltern, die können mit diesem, die das auch einmal hatten, die können mit dem Begriff viel mehr anfangen als ich. Ich weiß es nur von der Theorie. Und einer meiner Freunde war einmal hier vor Jahren im Urlaub und sie hatten auch ein kleines Baby dabei und das hat 2 Wochen, glaube ich, nur geschrien. Und so ging es auch diesem Paar. Die Mutter wusste keinen Rat mehr. Das Kind schrie einfach. Der Vater kam todmüde nach Hause und er konnte nicht helfen. Das Kind schrie einfach. Und er war mit den Nerven irgendwann so am Ende, dass er völlig durchgedreht ist und er hat das Kind aus dem Fenster geworfen. Dafür landete er im Gefängnis. Und man fragt sich, wie kommt ein Vater so weit? Wie kommt er so weit? Was muss passieren, damit ein Mensch zu so einer Reaktion kommt, wie dieser Bruder, dem es noch gut ging, und der dann sagt, sagen Sie meinem Bruder, ich halte es noch lange aus. Es gibt erschreckende Unversöhnlichkeit, auch unter Christen. Und wir haben im vergangenen Jahr dieses Thema regelrecht buchstabieren dürfen. Häufig ist es einfach auch ein Missverständnis. Häufig hängt dahinter der Gedanke, dass es ein Vergeben gibt, wie wenn man eine Tafel hat und die wischt man sauber. Daher kommt die Redewendung, Schwamm drüber. Dieses Vergeben gibt es. Aber vergeben bedeutet noch nicht versöhnen. Und das haben wir in dem Gleichnis zuvor gesehen, von dem barmherzigen Vater oder von dem verlorenen Sohn. Im Grunde wird dieses Thema heute ein Stück weit fortgeführt. Gott möchte nicht nur, dass wir aus der Vergebung heraus leben, von der wir ja tagtäglich profitieren. Also mir geht es zumindest so. Bevor ich am Abend meine Augen schließe, dann habe ich noch so ein Gespräch und manchmal ist mir das ganz schön unangenehm, dieses Gespräch mit meinem himmlischen Vater. Ich muss ihm sagen, bitte vergib mir. Und ich muss daran denken, ich habe ihn gestern schon das Gleiche gebeten. Es gibt Dinge, die wiederholen sich. Ich muss sagen, vergib mir nochmal. Und auch ein drittes Mal, vergib mir wieder. Wir leben von der Vergebung. In unserer Beziehung zu dem Allmächtigen leben wir von der Vergebung. Aber Gott möchte, dass wir Vergebung auch praktizieren. Und wie wichtig das ist, macht Jesus mit einer Geschichte deutlich, die er seinen Jüngern erzählt. Und die könnt ihr hier an der Leinwand mitlesen oder wenn ihr eure Bibeln dabei habt, Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Und der Zusammenhang ist, und ich vernachlässige ihn ein bisschen, weil mir die Zeit fehlt, der Zusammenhang ist, Jesus lehrt über das Miteinander in der Gemeinde. Der sagt kurz vorher, wenn du siehst, dass ein Bruder oder eine Schwester den falschen Weg geht, dann musst du zu ihm hingehen und mit ihm darüber reden. Und wenn du ihn gewinnst, also überzeugen kannst, dass er den falschen Weg geht, hast du ihn gewonnen. Gelingt das nicht, hol dir Verstärkung. Reicht das auch nicht, muss die Gemeinde helfen. Und daraufhin, in diesem Zusammenhang erzählt Jesus dieses Gleichnis, denn da kommt nämlich Petrus auf ihn zu und er sagt, Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden und ich muss ihm vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus sagt zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern bis zu 77-mal. Manche Übersetzungen sagen, egal, ihr lest das in eurer Bibel nach, es ist eh nur ein Bild. 77 mal 7 mal, sagt Luther, glaube ich. Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinem Knechte abrechnen wollte. Als er aber abzurechnen begann, wurde einer von ihnen gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Und weil er nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kind und seinem ganzen Habe zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da warf sich der Knecht vor ihm auf die Knie und flehte, habe Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der König Mitleid mit jenem Knecht und ließ ihn gehen und die Schuld erließ er ihm auch. Als aber dieser Knecht wegging, traf er auf einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Dinare schuldig war und er packte ihn. Und würgte ihn und sagte, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, überkam sie große Trauer. Und sie gingen hin und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da ließ sein Herr sie ihn zu sich rufen und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben müssen mit deinem Mitknecht, so wie ich Erbarmen hatte mit dir? Und voller Zorn übergab ihm sein Herrn den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird es auch mein himmlischer Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergebt, ein jeder seinem Bruder von Herzen. Liebe Gemeinde, willkommen in der Lehrstube Jesu. Willkommen in der Praxis des 21. Jahrhunderts. Und wir merken, es ist die gleiche Praxis wie damals zur Zeit Jesu. Petrus beschäftigt eine wichtige Frage. Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihm vergeben? Reicht es 7-mal? Am Dienstag habe ich die Leute gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. 7-mal vergeben? Dem gleichen Bruder? Womöglich in der gleichen Sache? Ohne mich. Ich bin da ganz alttestamentlich unterwegs. Die Rabbiner, die lehrten, 3-mal musst du vergeben. Und ich merke bei mir, selbst 3-mal fällt mir schwer. Also wenn mir der das 3. Mal kommt mit dem gleichen Mist und sagt, du, es tut mir leid, dann sage ich ihm wahrscheinlich und mir erst. Petrus sagt, 7-mal reicht es. Und wir merken, die Symbolik spielt natürlich eine Rolle bei dem ganzen Gleichnis. 7-mal, es ist die Zahl der Vollkommenheit. Aber Petrus sagt, was die Rabbiner fordern, verdoppel ich und leg noch einen drauf. Und wir haben am Dienstag darüber nachgedacht, wie Petrus sich wohl gefühlt hat, als er 7-mal anbot. Ich dachte wahrscheinlich, hey, 7-mal? Da gehört eine gewisse geistliche Reife dazu. Und umso überraschter war er, als Jesus ihm sagte, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Es ist nicht ganz einfach, das zu übersetzen, macht aber auch gar keinen Unterschied. Rein rechnerisch wären wir hier bei 490 Mal, die Petrus vergeben wollte. Und jetzt wird es Petrus klar, die Zahl, die ich vorhin gewählt habe, mit 7-mal war ein bisschen symbolisch und ich habe ein bisschen angegeben. Und Jesus, er bringt noch eine ganz andere Symbolik. 490 Mal soll ich meinem Bruder vergeben? Das bedeutet, Petrus, du musst immer vergeben. Vergebung ist nicht eine Sache der Anzahl, sondern eine Frage der Gesinnung. Und weil er seinen Jünger so schockiert hat, vermutlich, erzählt er ihm diese Geschichte. Ein König setzte an, um mit seinen Knechten abzurechnen. Und da wurde ihm ein Knecht gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Ein bisschen rechnen, das war eine riesengroße Schuld. Ein Denar entsprach damals einem Tageslohn. Ein Talent hat einen Wert von 6.000 Dinaren. So entspricht also ein Talent 6.000 Tageslöhnen. 6.000 Tage muss man arbeiten, um ein Talent verdient zu haben. Aber die Schuld war nicht ein Talent, sondern 10.000 Talente. Also ungefähr eine Schuld von 60 Millionen Tageslöhnen. Ein bisschen weiterrechnen, damit es ein bisschen griffiger wird. Wie viele Jahre musste man arbeiten, um diese Summe zurückzuzahlen? Teilen wir nur über den Daumen die 60 Millionen durch 300 Tage? Das heißt, man müsste an jedem Tag des Jahres so gut wie arbeiten. Dann hätte der Knecht 200.000 Jahre arbeiten müssen. Merken wir? Was meinte er, als er vor seinem König niederfiel und sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Selbst Methusalem ist nicht so alt geworden. Was hat er wohl damit gemeint? Wie viele Leben bräuchte dieser Knecht, um diese Schuld zurückzubezahlen? Geht man davon aus, dass man 50 Jahre im Leben arbeiten könnte, müsste er 4.000 Leben haben. Nur als Vergleich, 10.000 Talente war seine Schuld. Wir wissen von Herodes Antipas, dem König von Galiläa, der hatte ein Jahreseinkommen von 200 Talenten. Antipas war aber Herrscher und nicht Knecht. Er verdiente im Jahr also 1,2 Millionen Tageslöhne, dieser Herodes Antipas. Und selbst Herodes bräuchte bei unserer gleichen Rechnung wie oben 50 Jahre, um 10.000 Talente abzuzahlen. Riesengroß war diese Schuld, unmöglich sie zu begleichen. Und weil er es nicht bezahlen konnte, befahl der König, alles was er hatte, Frau, Kind, Haus und so weiter, samt ihm zu verkaufen. Das war das volle Recht des Königs. Wir lesen in den fünf Büchern Mose ab Kapitel 22, Exodus 22, die ersten zwei Verse, also 2. Mose, dass das Recht eines Königs, aber auch eines jeglichen war, der einen Schuldner hatte. Aber der Mann fleht den König an. Er bittet ihn und wir merken, die Schuld wird ihm erlassen, nur weil er gebeten hatte, sagte der König später. Weil du mich gebeten hast, habe ich dir erlassen. Ein bisschen Evangelium. Das darf in einer Predigt nicht fehlen, nicht wahr? Wir merken, dieses Gleichnis, es spricht von Gemeinde. Dieses Gleichnis, es spricht von der Gemeinde in Bielefeld, Gemeinden in der Schweiz, in Torrevieja und in Deutschland. Und überall in der Welt. Wir merken, Jesus sagt, in einer Gemeinde funktioniert es ganz anders als in dieser Welt. Da kannst du bitten und dir wird vergeben. Da kannst du bitten und dir wird erlassen. Jesus macht in Vers 35 deutlich, dass der König in diesem Gleichnis der himmlische Vater ist. Gott hat uns geschaffen, er hat uns alles geschenkt. Wir leben mit ihm, weil wir seine Geschöpfe sind. Wäre Gott nicht, wären wir auch nicht. Aber der Mensch hat sich von seinem Schöpfer abgewendet und dadurch eine riesengroße Schuld auf sich beladen. Und Paulus schreibt darum, obwohl die Menschen Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und sie dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihrem unverständigen Herzen wurde es finster, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel. Wir Menschen, wir haben unser Leben einfach verspielt und wir haben durch unser Verhalten eine große Schuld vor Gott, wie dieser Knecht. Unmöglich, das zurückzuzahlen. Jeder Versuch muss scheitern. Und im 6. Kapitel des Römerbriefs schreibt der gleiche Paulus, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, unverdient, wenn wir ihn bitten. Verstehen wir, wenn wir zu Gott kämen wie dieser Knecht und sagen würden, Gott, hab Erbarmen, ich will dir alles zurückzahlen, dann sagt Gott, vergiss es, kannst du gar nicht und musst du gar nicht, weil es ist bereits bezahlt worden, weil Gott seinen Sohn in diese Welt sandte. Und so heißt es im Kolosserbrief, der Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zerrissen, er hat ihn ans Kreuz genagelt und dort für immer beseitigt. Liebe Gemeinde, darum gilt bis heute, liebe Schwester, lieber Bruder, darum gilt bis heute, wer den Namen des Herrn anruft und wer sich zum Herrn bekennt, wird gerettet. Verstehen wir? Bis heute gilt das, was Jesus in diesem Gleichnis klar machen wollte. Aber das Gleichnis hört an dieser Stelle nicht auf. Jesus will eigentlich aufzeigen, wie wir uns untereinander zu verhalten haben. Dieser Knecht, von seiner Schuld befreit, ganz glücklich, will nach Hause gehen, seiner Familie klar machen, was passiert ist. Und da läuft ihm einer über den Weg, der bei ihm Schulden hatte, 100 Dinare. Und den schnappt er und wir merken, er geht nicht zimperlich mit ihm um. Er würgte ihn. Er wird zornig, bezahle, was du mir schuldig bist. 100 Dinare könnte man in einem Jahr leicht zurückzahlen. Wenn man in einem Jahr 300 verdient, kann man 100 zurückzahlen. Aber er lässt die nicht. Er wirft ihn ins Gefängnis. Gib zurück, was du mir schuldest, schreit er ihm ins Gesicht. Und die Bitte um Erbarmen und um Geduld, sie zieht bei ihm nicht. Er pocht auf sein Recht. Andere Mitknechte waren sehr schockiert über dieses Verhalten und sie erzählen es ihrem Herrn. Und er lässt den Mann nochmal kommen. Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben müssen? Wie ein Pfeil muss dieses zusammenfassende Wort Jesu die Herzen der Jünger und der Zuhörer getroffen haben. Und das sollte genauso unsere Herzen treffen. Liebe Schwester, lieber Bruder, so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht. Und jetzt wird es ganz schwierig, zumindest für mich. Ich habe kein Problem mit Vergeben und Verzeihen. Aber von Herzen verzeihen? Das ist eine Schuhgröße, die ist mir häufig zu groß. Ich verzeihe, weil ich verzeihen muss. Denn wir haben gerade miteinander gesungen, im Vater unser heißt es, wenn wir vergeben, vergibt er uns auch. Verstehen wir? Viel eindrücklicher hätte Jesus die Frage des Petrus wohl kaum beantworten können. Er sagte ihm: Kein Mensch kann an mir so sündigen, dass seine Schuld größer ist als die Schuld, die Gott vergeben hat. Das war der erste Punkt. Kein Mensch kann an dir, Petrus, so sündigen, wie du Gott gegenüber gesündigt hast. Darum reicht 7-mal nicht. Und das zweite ist, fehlende Vergebungsbereitschaft wird von Gott nicht nur nicht geduldet, sondern sie wird sogar bestraft. Was bedeutet Vergebung eigentlich? Ich habe eine interessante Definition gefunden aus einem Buch Psychotherapie oder biblische Seelsorge. Vergebung nimmt den Schmerz der seelischen Verletzung an und gibt das Recht auf Vergeltung, Bitterkeit oder Groll auf. Lest das nochmal mit Ruhe. Vergebung nimmt den Schmerz der seelischen Verletzung an und gibt das Recht auf Vergeltung, Bitterkeit oder Groll auf. Habt ihr Vergebung schon mal so gesehen? Ganz wichtig, dass wir den Schmerz der seelischen Verletzung, die man uns zugefügt hat, dass wir das annehmen. Es geht nicht mit Schwamm drüber. Das hat wehgetan. Und darum muss es in Ordnung kommen. Aber Vergebung hat eben diesen doppelten Effekt. Zum einen tust du dir, wenn du vergibst, in erster Linie dir selbst etwas Gutes, weil dein Herz wird frei von Vergeltung, von Bitterkeit und von Groll. Und zum anderen gibst du dieser Beziehung, in der es Schwierigkeiten gibt, eine neue Chance, wenn du vergibst. Herr, wie oft muss ich vergeben? Reicht es 7-mal? Jesus sagt, es reicht auf keinen Fall, sondern Vergebung hat nicht mit Zahlen zu tun. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, was hängen bleibt von diesem Gottesdienst, was hängen bleibt von dieser Predigt. Ihr könnt sie im Internet auf unserer Webseite auch noch einmal anhören in wenigen Tagen. Ich habe mich hier an eine Predigt gehalten, die ich vor kurzem selbst gehört habe, von einem Bruder, den ich sehr schätze. Aber hängen bleiben muss eins: Vergebung lässt sich nicht aufrechnen. Wir können nicht sagen, aber du hast mich doch gestern schon mit dem gleichen Problem konfrontiert und um Vergebung gebeten. Heute wieder? Morgen noch einmal? Ja, wie lange geht das denn noch? Und am Dienstag haben wir uns darüber unterhalten. Das ist ein Problem mit der Vergebung. Denn das kann man leicht ausnutzen, das, was Jesus sagt. Du musst immer weiter vergeben. Und was, wenn wir merken, diese Bitte um Vergebung kommt gar nicht mehr von Herzen, sondern mein Gegenüber weiß, ich muss ihm ja vergeben, weil ich bin ein Kind Gottes und ich will nicht belastet sein von irgendetwas, also vergebe ich ihm. Und irgendwann meint er es gar nicht mehr so ernst. Denn so funktionieren wir Menschen. Wir gewöhnen uns sehr schnell an alles Mögliche, auch an Vergebung. Und wir vergessen, dass es unserem Vater im Himmel seinen Sohn gekostet hat, dass er ihn ans Kreuz nageln ließ, damit wir kommen können und sagen können: Vater, vergib. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zu meinem Vater im Himmel komme und sage: Gott, vergib mir. Und ich meine es nicht ernst, dann wird mein Herz nicht frei. Und manchmal ist es ein Kampf. Manchmal ist es ein Kampf, bis ich mir dessen darüber klar werde, dass es nicht darum geht, Schwamm drüber, sondern es mir wird klar, was passiert ist. Das war keine Lappalie. Und nur weil ich den Vater im Himmel nicht sehen kann und vielleicht den Schmerz in seinem Gesicht nicht sehe über das, was ich ihm angetan habe, fällt es ihm nicht leicht, mir zu vergeben. Er vergibt, weil er der Allmächtige ist. Liebe Gemeinde, vergeben können wir nur, wenn wir selbst Vergebung von Gott erfahren haben. Und doch wird klar, vergeben müssen wir. Es ist ein Muss. Es ist nicht eine Sache der Freiwilligkeit. Okay, dann vergebe ich dir. Du musst vergeben, liebe Schwester, lieber Bruder. Aber sind wir bereit, so zu vergeben? Denn Jesus erwartet von uns nicht ein sachliches Vergeben, sondern er sagt, du musst es von Herzen tun. Du musst es mit Überzeugung tun. Einfach ist das nicht. Aber das Leben ist nicht einfach. Und wenn wir es nicht tun, schaden wir uns selbst und auch der ganzen Gemeinde. Denkt an das Beispiel vorhin von den beiden Brüdern. Oh, ich weiß von Gemeinden, die sind so miteinander verkracht, so miteinander verkeilt, sind Menschen, weil die Bereitschaft zur Vergebung fehlt. Und Vergebung ist der erste Schritt zur Versöhnung. Aber der zweite Schritt muss auch folgen. Es gibt keinen Schwamm drüber. Und wir alle, wir stehen in dieser Gefahr, dass es uns genauso geht. Dass wir so eine billige Vergebung praktizieren, aber nicht eine Vergebung, die aus dem Herzen kommt. Wir können uns gegenseitig mit unserer Rechthaberei kaputt machen, aber besser wir sagen, wo jemand gefehlt hat und wir vergeben einander. Besser wir gehen auf den Bruder und die Schwester zu, die an uns gesündigt hat. Und wir suchen das Gespräch und wir konfrontieren sie oder ihn mit dem Sachverhalt. Aber wir blicken dabei immer auch auf den eigenen Schuldenberg, der uns vergeben wurde. Und nur dann ist es möglich, auch dem anderen zu vergeben. So handeln wir, wie Gott an uns gehandelt hat. Wie schrecklich wäre es doch, wenn Gott uns unsere Sünden ständig vorhalten würde. Lass mich zusammenfassen und abschließen. Wir haben vorhin gesungen, so groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Und das klang gut, obwohl diese Kirche heute nicht aus allen Nähten bricht. Ihr habt es von Herzen gesungen, ich auch. Unser Herr ist groß und das ist großartig, dass Gott uns unsere Schulden vollkommen vergibt. Er lässt uns nicht nur in dieser Gewissheit, sondern er macht unser Herz frei. Und wer Vergebung erlebt hat, der kennt dieses Gefühl. Und ich werde es nie vergessen. Und ich habe es in meinem Leben wiederholt erlebt. Ja? Wenn Dinge schiefgegangen sind und ich komme zu meinem Gott und sage, Gott, vergib mir. Dass das Herz frei wird. Manchmal braucht man das Gebet eines Bruders, einer Schwester. Manchmal muss man das Gespräch und die Seelsorge suchen. Und immer wieder habe ich dann erlebt, dass ein Mensch frei wird. Die Belastung ist weg und er spürt die Vergebung und den Frieden in seinem Herzen. Jesus sagt am Ende, so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln. Wenn ihr eurem Bruder oder Schwester nicht von Herzen verzeiht. Merken wir, Jesus, er geht fast davon aus, dass wir mit unserem Vergeben ein Problem haben. Und er warnt ernst, er sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel mit euch genauso umgehen. Und dahinter steht dieser flehende Appell, bitte vergib doch. Gestützt auf diese und andere Aussagen, sagt Paulus im Epheserbrief, und dieser Vers, er möge euch durch diese Woche begleiten, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. was ihr ihm angetan habt. Amen.
Amen.
Amen.